NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
8. November 1939. Das missglückte Bombenattentat auf Adolf Hitler.
Dieser Mann mit der Zither beschämte eine ganze Generation. Denn Georg Elser zeigte, dass jeder etwas gegen Hitler tun konnte. Ein schwäbischer Tischler, der im Alleingang das fast perfekte Attentat plante und durchführte. Georg Elser schrieb Weltgeschichte.
Er empört sich über Hitlers Politik. Er ist der Widersacher, der eigentlich mit dem Attentat vom Bürgerbräukeller seinem Ziel nahe kommt und fast erreicht, dass er Hitler ausschaltet aus der Weltgeschichte.
Resümiert der Historiker Peter Steinbach. Er ist wissenschaftlicher Leiter der Berliner Gedenkstätte Deutscher Widerstand. Georg Elser stammte aus einfachen Verhältnissen, geboren 1903. Der Vater ein Landwirt und Holzhändler mit 6 Kindern. Georg musste möglichst schnell zum Familieneinkommen beitragen. Er wurde Schreiner, der Jahrgangsbeste. Elsa, ein eher kleiner Mann mit vollem Haar und abstehenden Ohren, fleißig und beliebt, auch bei den Frauen.
Elsa war ein fröhlicher, dem Leben zugewandter Mensch. Er war ein begnadeter Zitherspieler und er wusste zu feiern. Das sagen alle, die ihn kannten.
Elsa arbeitete jahrelang in einer Uhrenfabrik. Zum Ende der Weimarer Republik sympathisierte er zeitweise mit den Kommunisten und trat in ihre Kampforganisation ein. Da war er 25 Jahre alt. Doch bald zog er sich wieder zurück.
Er war nicht Mitglied der Kommunistischen Partei, sondern er hat die Partei einmal gewählt.
Georg Elser verweigerte nach der Machtübernahme der Nazis den Hitlergruß. Er lehnte die Nationalsozialisten von Anfang an ab. Das gab später nach dem Krieg auch Elsers Mutter Maria an.
In unserer Familie hat man sich nie viel mit Politik beschäftigt. Man hat seine Arbeit gemacht und sich weiter nicht gekümmert. Aber für die Nazis hat der Georg von Anfang an nichts übrig gehabt.
Georg, der Nazifeind, Georg, der geborene Erfinder.
Der Georg, der war so ein richtiges Tüfterle.
Das Tüfterle arbeitete in Hitler-Deutschland für eine Armaturenfabrik. Dort sah Elsa jeden Tag, wie das neue Regime für den Krieg aufrüstete und es den Menschen schlechter ging.
Die Arbeiterschaft steht, seitdem Hitler an die Macht gekommen ist, unter einem Zwang. Der Arbeiter kann zum Beispiel seinen Arbeitsplatz nicht mehr wechseln, wie er will. Durch die HJ ist er nicht mehr Herr seiner Kinder. Und auch in religiöser Hinsicht kann er sich nicht mehr frei betätigen.
Den Entschluss, Hitler in die Luft zu jagen, fasste Elsa 1938. Der Führer hatte wieder hoch gepokert um das Sudetenland und sich noch einmal durchgesetzt.
Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass man nur dadurch etwas verändern kann, dass man die augenblickliche Führung beseitigt. Also Hitler, Göring und Goebbels. Ich dachte, wenn die drei beseitigt sind, kommen andere an die Regierung, die an das Ausland keine untragbaren Forderungen stellen, die kein fremdes Land einbeziehen wollen und die für eine Besserung der sozialen Verhältnisse der Arbeiter Sorge tragen werden.
Georg Elser handelte in keiner Weise spontan, sondern plante sein Attentat minutiös. An Hitler herankommen, das konnte er nur bei den jährlichen Gedenkfeiern zum Hitler-Ludendorff-Putsch in München. Am 8. November feierten die alten Kämpfer dort mit ihrem Führer immer den gescheiterten Umsturzversuch von 1923, berichtet der Elser-Biograf Helmut G. Hasis.
Er fuhr nach München mit den braunen Wallfahrern, die aus dem ganzen Reich massenhaft kamen, und hat sich die Vorbeifahrt Hitlers und der Jubel auf der Straße angesehen, hat gemerkt, da ist nichts zu machen. Und Elsa hatte auch als nicht gedienter Mensch auch nicht die Absicht, mit einem Scharfschützengewehr den Hitler zu treffen, sondern wollte irgendwas Solides bauen. Ja.
Elsa sah sich im Bürgerbräukeller um. Dort sprach Hitler jedes Jahr immer an derselben Stelle zu seinen braunen Volksgenossen. Das war der einzige Ort, wo man Hitler zu einer vorhersehbaren Zeit treffen konnte.
In den folgenden Wochen legte ich mir dann zu Hause langsam im Kopf zurecht, dass es am besten sei, Sprengstoff in die Säule hinter dem Rednerpodium zu packen und diesen Sprengstoff mit Hilfe irgendeiner Vorrichtung zur richtigen Zeit zur Entzündung zu bringen.
Elsa suchte sich in einem Steinbruch Arbeit und konnte sich dort unbemerkt Dynamit besorgen. Dann siedelte er nach München um und bastelte an einem komplizierten Zeitzünder mit zwei Uhrwerken.
Er hat sich immer getarnt als Bastler. Auch später, als er gefragt worden ist, was er da macht, hat er immer gesagt, ich mache eine Erfindung, das gibt ein Patent. Wenn's noch was ist, wird er das schon in der Zeitung lesen.
Elsa ging abends als Gast in den Bürgerbräukeller. Dann versteckte er sich dort etwa 30 Mal in der Besenkammer und machte sich nachts im Saal an die Arbeit.
Da der kleinste Laut in dem leeren Saal bei Nacht ziemlich stark widerhallte, musste ich sehr vorsichtig sein. Wenn ich zum Beispiel einen Stein herausbrechen musste, habe ich immer gewartet, bis in den Abortanlagen des Bürgerbräukellers die automatische Spülung einsetzte. Das war etwa alle 10 Minuten der Fall und dauerte immer nur wenige Sekunden.
Eine deutsche Post zu lassen. Auf wenige Stunden bin ich zu euch gekommen.
Alles klappte nach Plan. Am 8. November 1939 abends begann Hitler seine Rede. Diesmal hetzte er vor allem gegen England. Denn nach dem deutschen Überfall auf Polen 2 Monate zuvor hatte Großbritannien dem Reich den Krieg erklärt. Der Westfeldzug stand bevor.
England will nicht den Frieden. Wir haben das gestern wieder gehört. Ich habe schon in meiner Reichstagsrede erklärt, dass ich persönlich nichts mehr dazu zu sagen hätte. Das Weitere werden wir mit den Engländern in der Sprache reden, die sie wahrscheinlich schon verstehen werden.
Dann passierte etwas, das Elsa nicht vorausahnen konnte. Normalerweise sprach Hitler 2 Stunden lang. Also hatte Elsa den Zeitzünder auf die Mitte der Rede eingestellt. Doch diesmal machte der Führer schon viel früher Schluss.
Hitler wollte unbedingt am nächsten Morgen schon um 10 Uhr in Berlin sein, um seine Generale zu bewachen, die eigentlich mobil machen sollten für den Frankreich-Feldzug, und hat deshalb beschlossen, weil dann auch noch der Pilot ihm sagte, am nächsten Morgen kann er bei den zu erwartenden Morgennebeln in Oberbayern nicht starten. Hat Hitler gesagt, gut, dann müssen wir einen Nachtzug nehmen. Er hatte immer einen eigenen Sonderzug dabei.
Parteigenossen!
Sieg Heil! 13 Minuten nach dem letzten Sieg Heil ging die Bombe hoch. Doch Hitler war schon weg.
Es gibt Zufälle. Manchmal hat selbst der Teufel Glück.
Resümiert Historiker Steinbach. Doch einer wie Hitler konnte nach der NS-Ideologie nicht einfach Glück haben. Das Elsa-Attentat war die Geburtsstunde der sogenannten Vorsehung.
Hitler selbst war zutiefst davon überzeugt. Hitler steigert diese Vorstellung in den folgenden Monaten und Jahren zum Wahn seiner fast Unverletzlichkeit und zieht dadurch im Grunde ein ganzes Volk mit in die Katastrophe, die Elsa verhindern wollte.
Scheinwerfer sind hier aufgestellt und die Schutthäufen werden genau untersucht, ob man Teile eines Sprengkörpers findet. Wir sind dem Schicksal unendlich dankbar dafür, dass es uns den Führer erhalten hat, dass der Führer uns geblieben ist.
Die Opfer des gemeinen Bombenanschlages wurden vor der Feldherrnhalle aufgebahrt. Tag und Nacht defilierte hier die Münchner Bevölkerung in ergriffener Trauer vorbei, um die Toten noch einmal zu grüßen.
Vorsehung hat uns den Führer erhalten. Die Vorsehung wird uns den Führer erhalten. Denn die Vorsehung hat ihn uns gesandt.
Georg Elser wurde noch am Abend des Attentates verhaftet, durch Zufall. Er wollte in Konstanz zu Fuß über die Schweizer Grenze und wurde dabei von Zöllnern aufgehalten, noch bevor das Attentat in München bekannt wurde. Ein einzelner Hitler-Attentäter aus dem einfachen Volk, das durfte und das konnte nicht sein. Deshalb wurde das Attentat von der Nazi-Propaganda sofort dem aktuellen Feind, den Briten, in die Schuhe geschoben.
Die Anstifter, die Geldgeber, diejenigen, die eines so niederträchtigen, verabscheuungswürdigen Gedankens fähig sind, das sind dieselben, die schon immer mit Meuchelmord in der Politik gearbeitet haben. Es sind die Agenten des Secret Service, des englischen Geheimdienstes.
Georg Elser wurde schwer misshandelt und gefoltert, doch er blieb bei der Wahrheit.
Er widerstand also auch der Versuchung, die Verantwortung für diese Tat anderen Drahtziehern in die Schuhe zu schieben, wie die Nationalsozialisten das besonders gerne gehört hätten. Das heißt, er gehört zu den ganz Aufrichtigen.
Ich habe doch den Krieg verhindern wollen.
Georg Elser stand zu seiner Tat. Er war mit sich im Reinen.
Ich glaube schon, dass ich einmal in den Himmel gekommen wäre, wenn ich Gelegenheit gehabt hätte, durch mein weiteres Leben zu beweisen, dass ich Gutes wollte. Ich wollte ja durch meine Tat nur ein noch größeres Blutvergießen verhindern.
Dass 7 Nazis bei dem Anschlag umkamen und viele schwer verletzt wurden, das bedrückte Elser wenig. Doch unter den Opfern war auch eine unschuldige Kellnerin. Nach Elsers Plan hätte die Bombe nur Nazis töten sollen, denn während Hitlers Reden wurde nicht serviert. Doch weil der Führer schon weg war, kam die Bedienung wieder in den Saal und wurde getötet.
Die Frage nach dem Opfer Unschuldiger ist eine Frage, die ihn immer bewegt hat. Es ging so weit, dass er im Grunde andeutete, wenn er gewusst hätte, dass da eine unschuldige Kellnerin zu Tode kam, dann hätte er es nicht gemacht. Ich glaube, seine Größe liegt letztlich auch darin, dass er dieses unwägbare und ungerechte Kalkül eingeht. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, weil Elser ein Beispiel dafür ist, dass Widerstand nicht schuldlos macht. Denn jeder Anschlag kann Unschuldige treffen. Das war übrigens beim Stauffenberg-Anschlag ganz genauso.
Elser wurde nicht hingerichtet, sondern als Sonderhäftling des Führers aufbewahrt für einen Schauprozess nach dem Krieg. In den Konzentrationslagern Sachsenhausen und Dachau. Dort wurde er isoliert und ständig bewacht, bekam aber besseres Essen als andere Gefangene, eine eigene Zelle mit Zitter- und Schreinerwerkstatt. KZ-Insassen wie Ernst Eggert in Sachsenhausen konnten sich nur einen einzigen Reim darauf machen.
Jeden Tag Kartoffeln, Fleisch, Tunke, Gemüse, Kompott. Die Behandlung des Attentäters war sehr nobel. Er wurde mit Samthandschuhen angefasst. Das Attentat war fingiert. Es diente nur zu Propagandazwecken. So behandelt man keinen echten Attentäter. Wenn die Sache nicht fingiert gewesen wäre, hätte man ihn in Ketten gelegt und kurzen Prozess gemacht.
Kurzen Prozess machte Hitler mit seinen persönlichen Gefangenen einen Monat vor Kriegsende. Er ließ sie ohne Verfahren ermorden. Admiral Canaris, Dietrich Bonhoeffer und Georg Elser am selben Tag. An Elsers letzte Stunden erinnerte sich der KZ-Wachmann Franz Lechner aus Dachau.
Prompt kam der Lagerläufer, holte Elser zur Hinrichtung ab, ohne dass Elser es wusste. Man sagte nur, Herr Elser, es geht zur Vernehmung. Elser wurde unmittelbar ins Krematorium geführt und blitzschnell durch einen Genickschuss umgebracht.
Georg Elser wurde ermordet und totgeschwiegen, auch nach dem Krieg. Elsers Heimatstadt Königsbronn war immer noch als Attentatshausen bekannt. Hinter vorgehaltener Hand hieß es dort noch nach Jahrzehnten, der Elser habe schließlich unschuldige Leute umgebracht mit seiner Höllenmaschine. Auch dem Widerstand war der Einzeltäter Elser suspekt. In DDR-Geschichtsbüchern kam er gar nicht vor. Im Westen behauptete der ehemalige KZ-Häftling Pastor Martin Niemöller steif und fest, Elser sei SS-Mann gewesen. Viele Historiker weigerten sich bis in die 90er Jahre, den Widerstandskämpfer Elser, einen Tischler ohne Abitur, in eine Reihe zu stellen mit Stauffenberg.
Normalerweise schreiben wir diese Kompetenz nur hochgebildeten Menschen zu und übersehen sehr gerne, dass häufig gerade die Hochgebildeten diejenigen waren, die Hitler willig folgten. Häufig bis über den 9. Mai hinaus standen die zur Fahne, die das Hakenkreuz trug. Elser nicht. Ich glaube, der hat Weltgeschichte geschrieben, denn Elser zeigt, was möglich war.
Für Historiker Peter Steinbach ist Elser der wahre Held. Einer, der Hitler nie auf den Leim ging und auf eigene Faust einfach das tat, was richtig und nötig war.
Heute haben wir ihn auf einer Sonderbriefmarke. Wir haben Elser-Schulen, wir haben Elser-Straßen und wir haben Elser-Denkmäler. Das war ein langer Weg, aber ich kann Ihnen sagen, dieser Weg erfüllt mich mit ganz großer innerer Genugtuung.
Im Zeitzeichen erinnerte Heiner Wember an das missglückte Bombenattentat auf Adolf Hitler am 8. November 1939. Redaktion Hildegard Schulte. Zeitzeichen morgen über den Fall der Mauer.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.